Buch der Könige, Kapitel 19. Ich lese uns die Verse 1 bis 9. Das heißt, vielleicht erkläre ich noch kurz vorher, gab es so ein Gipfelerlebnis für den Elia. Elia war auf dem Karmel und hat dort eine grandiose Erfahrung gemacht, dass ein Volk, das Gott vergessen hat, sehr eindrücklich erlebt hat, dass der Gott Israel lebt. Und ein Opfer, das Elia zubereitet hat, durch Feuer vom Himmel entzündet hat und das Volk die Seiten gewechselt hat. Und Ahab und der König ist etwas kleinlaut geworden, aber Elia hat die ganze Menge, die da mit dabei war, aufgefordert, die 450 Baalspriester, die auch dabei waren, zu schlachten. Und unser Text setzt jetzt dort ein, und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun, und so sollen sie hinzufügen: Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich, und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte: Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück. Zum zweiten Mal rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Wir wollen jetzt lesen wir Dinge, die passen nicht in unser Bild von dir. Wir reiben uns dran. Es stößt uns manches ab. Und doch mutest du uns in deinem Wort Dinge zu, dass wir sie hören, dass wir nicht selber nach unserem Gutdünken auswählen und selektieren. Du willst uns in deinem Wort begegnen. Und um dieses Wunder bitten wir dich auch jetzt, dass wir nicht menschliche Worte und menschliche Gedanken hören. Du bist der Gott, der lebt, und wir bitten dich, dass du selber zu uns redest und unser Herz anrührst. Segne du uns. Amen. Ich lese uns weiter in diesem Text, den ich begonnen habe, aus 1. Könige 19. Dort lesen wir ab Vers 9: Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König von Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimschi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Urlaubsreif. Urlaubsreif? Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hier sitzt auf euren Stühlen. Urlaubsreif? Wenn man sich diese Geschichte von Elia anhört, dann ist man geneigt zu sagen: Falsche Kategorie. Der ist ja nicht nur ein bisschen gestresst und bräuchte mal einen Tapetenwechsel. Nein, wenn Elia zu uns in die Praxis käme, dann würden wir vielleicht noch mal abchecken, ob da am Ende nicht ein Burnout zu diagnostizieren wäre. Ob der nicht möglicherweise durch die jüngsten Erfahrungen, dass da Menschen umgebracht worden sind. Zunächst all die Priester Gottes durch Isabel und ihre Schergen. Und erst gestern hat Elia dafür gesorgt, dass 450 Baalspriester abgeschlachtet worden sind. Bräuchte der vielleicht eher eine Traumatherapie?
Auch angesichts dessen, dass ihm ernsthaft angedroht worden ist, auch du wirst einen Kopf kürzer gemacht werden. Der hat einfach genug. Der ist fertig. Nicht nur urlaubsreif. Der will nicht mehr. Der kann nicht mehr. Und Elia läuft davon,
zunächst begleitet von seinem Diener, läuft aus dem Machtbereich, aus dem Zuständigkeitsbereich von Ahab und Isebel davon und lässt dann seinen Diener zurück und rennt weiter in die Wüste. Und dort legt er sich unter einen Ginsterstrauch. Ich finde das erstaunlich. Elia sucht sich nicht die nächste Brücke und springt runter.
Elia sucht sich nicht einen Strick und erhängt sich am nächsten Baum. Nein, Elia weiß auch in seiner tiefsten Verzweiflung, mein Leben ist nicht in meiner Hand. Mein Leben ist Geschenk Gottes. Über mein Leben kann ich im Letzten nicht verfügen. Und auch in seiner abgrundtiefen Verzweiflung wendet er sich an Gott und sagt, nimm's, es ist genug.
Trapattoni hätte gesagt, ich habe fertig, Flasche leer. Elia ist am Ende und gibt sein Leben Gott mit der Bitte, mach Schluss. Und das Seine tut er, schläft, will nichts mehr sehen, nichts mehr hören, einfach schlafen, in der Hoffnung, nicht mehr aufzuwachen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, solche Situationen.
Es macht mir Mut, zu sehen, dass im Wort Gottes solche Dinge nicht zugedeckt werden, nicht verschleiert werden. Nein, einer der ganz Großen im Alten Testament, Elia, von dem lässt Gott uns berichten, ganz schlicht. Dem geht so dreckig, der ist so fertig, der will nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Der will nicht mehr aufwachen.
Und wie reagiert Gott? Gott lässt ihn mal kurz wach werden. Da tippt ihm jemand auf die Schulter und sagt, Elia, guck mal, da hat's was zu essen. Ich fand das schön, ich habe diesen Text vorbereitet, ohne zu wissen, dass es heute Abendmahl gibt, dass wir heute Abendmahl Gottesdienst feiern. Aber das, was Elia dort erlebt, ist genau ein Stück Abendmahl.
Nichts, gar nichts scheint zu passen. Nichts ist heilig in dieser Situation. Nichts ist vorbereitet.
Außer, dass Gott sagt, du, ich sehe, du bist bedürftig. Ich sehe, dein Akku ist leer. Ich sehe, du willst, du kannst nicht mehr. Ich habe dir da ein Brot, ein frisches Brot, ist noch warm. Und einen Krug Wasser, stärk dich. Nimm dir was. Und Elia macht es.
und pennt weiter. Hat sich nicht viel geändert. Situation ist nicht anders geworden. Der Magen brummt nicht mehr ganz so, aber im Wesentlichen hat sich nichts geändert. Und Gott lässt sie nochmal wecken, versorgt die nochmal und sagt, Elia, iss, hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stärkt sich noch einmal und geht. Geht 40 Tage, 40 Nächte den Sinai, an den Berg Gottes. An die Stelle, an der die Geburtsstunde Israels war. An die Stelle, auf den Berg, auf dem Gott dem Mose begegnet ist. Mit dem Volk Israel den Bund geschlossen hat. Dort steht Elia jetzt. Und jetzt, und das war für mich der Anlass, diesen Text zu wählen, das ist eine Sache, die mich sehr bewegt. Jetzt stellt Gott dem Elia einfach eine Frage. Elia, was machst du hier? Viele Kommentatoren sehen in dieser Frage Gottes einen erhobenen Zeigefinger. Und sie interpretieren diese Stelle, als sei das eine Rüge. Elia, eigentlich solltest du gar nicht hier sein. Wer hat dich hierher bestellt? Elia, warum bist du davongelaufen? Ich möchte das einfach einmal stehen lassen, dass viele kluge Theologen das so interpretieren. Aber ich möchte uns heute Morgen einfach auch einmal diesen anderen Gedanken darauf aufmerksam machen, davon, dass Gott hier den Elia zurechtweist, steht zumindest explizit nichts da. Zunächst einmal ist das einfach eine Frage. Wenn man das im hebräischen Text nachliest, dann sind das eigentlich nur zwei Worte. Po Elia. Und das Po heißt eigentlich einfach nur hier. Also man könnte vielleicht auch übersetzen, Elia, du hier? Also diese Frage schwingt mit. Aber ob das nun heißt, was willst du hier, was tust du hier? Da bleibt vieles offen. Aber erstaunlich, zunächst einmal sollten wir hören, Gott fragt den Elia. Dabei hätte Gott das gar nicht nötig. Er hat ihn doch gesehen. Er hat doch wahrgenommen, dass es dem dreckig geht. Warum fragt Gott? Warum fragen wir? Warum stellen wir Fragen? Dafür gibt es sicher viele Antworten. Wir stellen Fragen als Lehrer, um den Schülern zu zeigen, dass sie noch ein bisschen was lernen müssen, um ihnen Hilfestellungen zu geben, um sie zu ermutigen oder auch das Gegenteil manchmal. Wir stellen Fragen, wenn wir klugen Menschen begegnen, weil wir hoffen, ein bisschen was lernen zu können. Es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, Fragen zu stellen. Ich möchte einmal einen Punkt herausgreifen. Wir stellen Fragen auch deshalb, weil ich stelle Fragen, weil ich begrenzt bin. Weil ich Grenzen habe. Ich muss den anderen fragen, wie es ihm geht, weil ich es nicht von mir aus weiß. Und vermutlich haben manche schon erlebt, dass man da ganz schwer auf die Nase fallen kann, wenn man denkt, ich weiß schon, wie dir es geht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Und es ist nicht wahr. Ich bin begrenzt. Und wenn ich den anderen wertschätze, wenn ich den anderen ernst nehmen will, dann ist die angemessene Form zu fragen, du, wie geht's dir? Und dann merke ich manchmal, dass ich gar nicht so weit daneben gelegen bin mit meiner Vermutung. Und trotzdem erfahre ich oft, da gibt es Facetten, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ihn das noch bewegt von gestern. Dass er heute Morgen etwas gelesen hat, was ihn ermutigt hat. Gott stellt Fragen. Warum stellt Gott Fragen? Könnte es sein, ich möchte das ganz vorsichtig sagen, aber könnte es sein, dass Gott sich freiwillig in der Begegnung mit dem Elia, in der Begegnung mit Menschen, freiwillig selbst begrenzt? Dass er das ernst nimmt, was er in der Schöpfung getan hat, wenn er gesagt hat, ich mache den Menschen mir zum Bilde. Der Mensch ist ein Gegenüber. Und ich kann den nicht einfach als Marionette missbrauchen, was Gott ohne weiteres könnte. Wenn ich vermute, meine Gedanken in der Vorbereitung mit diesem Text, Gott begrenzt sich in seiner Souveränität selber und nimmt den Elia ernst. Elia, du hier, merken wir etwas, spüren wir etwas von dieser Wertschätzung Gottes, diesem Elia gegenüber, sag nicht, du kleiner Versager. Habe ich dir eben so ein Riesending, so ein Riesenspektakel gegönnt und du läufst einfach davon, hast die Hosen voll. Hätte er sagen können. Elia, was machst du hier? Und die Antwort Elias hat eigentlich gar nichts mit der Frage zu tun. Sagt gar nicht, was er hier macht. Er öffnet den Mund und dann bricht's einfach aus ihm raus. Ich habe geeifert für den Herrn. Gott, ich habe doch alles gemacht für dich. Israel hat versagt. Sie folgen dir nicht mehr nach. Sie haben sogar deine Diener, deine Knechte, die Propheten umgebracht. Und ich bin der letzte Mohikaner. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und die Isebel hat mir angedroht, dass es auch mir jetzt an den Kragen geht. Diese Antwort des Elias, die uns Einblick gibt, in seine Befindlichkeit, wie er sich fühlt. Es ist lohnend, einfach mal eine Woche, eine Bibelwoche, allein über diese Antwort zu machen. Und wir können hier nur ganz kurz etwas ahnen, wie die Befindlichkeit, die Selbstwahrnehmung von Elia in der Situation, in der er ist, verzerrt ist. Es ist erst einige Wochen her, da ist ihm gesagt worden, dass ein Oberster von Ahab 100 gottesfürchtige Israeliten versteckt hat. Aber kennen wir das nicht auch, dass es Situationen gibt, wo wir ganz sicher wissen, die Welt ist ungerecht und vor allem mit mir. Ich hätte es besser verdient. Ich bin der Einzige, der es noch blickt. der es versucht hat, ordentlich zu machen. Und jetzt geht es mir dreckig, wo ich doch eigentlich was ganz anderes verdient hätte.
Gott fragt den Elia. Und Elia darf sagen, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich das hier so lauthals sage, weil ich jemand bin, der, ich habe das hier in anderem Zusammenhang schon gesagt, der gerne zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt und die Tür hinter sich zumacht und allein ist mit Büchern. Wissen Sie, was der Vorteil ist von Büchern? Die reden nicht so laut. Und die sagen nur das, was man gerade hören bzw. lesen will. In meinem Leben gibt es Situationen, da laufe ich Fragen davon, da will ich nicht gefragt werden. Oder mach so, wie wenn der Nachbar auf der Straße, so, wie geht's, hallo? Da kommt eben so eine 0815-Antwort. Gut. Ob es wahr ist oder nicht, ist ziemlich irrelevant. Wenn Gott dem Elia die Ehre erweist, ihn würdigt, indem dass er Fragen stellt, ernsthafte Fragen, dann ist das für mich die Herausforderung. Ich kann Gott nicht einfach so begegnen, wie ich denke und ich will. Es könnte sein, dass Gott seine Wertschätzung mir gegenüber dadurch zum Ausdruck bringt, dass er mich fragt. Vielleicht fragt, wie geht's dir denn? Und dann nicht abgespeist werden will mit gut, sondern er ist daran interessiert. Elia, warum bist du denn jetzt hier? Gott fragt den Elia. Gott fragt mich. Und er will mit dieser Frage den Impuls geben, dass ich mit ihm kommuniziere, dass ich mit ihm rede. Nicht nur in dem Stil, dass ich sage, lieber Gott, ich bräuchte jetzt dieses und jenes, sondern dass ich diese Frage höre und ehrlich und ernsthaft antworte. Und es macht mir Mut, dass Gott das aushält, das, was Elia ihm antwortet. Gott stellt dieselbe Frage nochmal. Und Elia gibt wortwörtlich dieselbe Antwort, wie wenn er es auswendig gelernt hätte. Und dann wird aus diesem Zwiegespräch, aus dieser Frage und dieser Antwort wird eine Begegnung. Gott will nicht nur den Dialog. Wenn Gott den Elia fragt, dann ist sein Ziel, dass es zu dieser Begegnung kommt. Gott will dem Elia wieder begegnen und ein Stück weit ihn erfahren lassen, wer und wie Gott ist. Und dann kommt dieser Sturm, das Erdbeben, das Feuer. Und dann wäre es sehr interessant, wenn wir jetzt Zeit hätten und zurückgehen könnten ins Alte Testament, in die 5 Bücher Mose. Dann könnten wir nämlich nachlesen, dass genau diese Erscheinungen damals, als Mose auf dem Berg war, so ist Gott begegnet.
So ist Gott aufgetreten, so dass das Volk Israel gesagt hat, Mose, das halten wir gar nicht aus. Wir gehen wieder schnell in unser Zelt und machen dicht. Rede du mit Gott, wir können das gar nicht. Rede du mit Gott. Und hier an derselben Stelle, auf dem Horeb, will Gott dem Elia begegnen und ihm zeigen, Elia, lass dich auf die Begegnung mit mir ein. Tu nicht so, als wüsstest du alles, wie ich bin. Lass dich drauf ein, mir zu begegnen. Und dann erlebt Elia, dass Gott gar nicht so ist, wie er das gelesen hat in der Tora. Zumindest nicht nur. Dass Gott nicht nur der ist, der dreinschlägt, alles platt macht. Sondern dass Gott auch ganz andere Facetten hat. Das aber lernt Elia nicht, indem er seinen frommen Stiefel durchzieht. Sondern das erfährt Elia nur, wenn er das aushält, Gott zu begegnen. Diese Initiative Gottes, sich darauf einzulassen. Und am Ende sagt Gott, Elia, ich hätte dich gern in meinem Team. Ich hätte dich gern, dass du bei mir wieder mitmachst. Man könnte sich fragen, was ist denn passiert? Keine Therapie, keine Sitzungen, nichts, von dem wir hören. Da war diese Frage an den Elia. Da war diese Einladung zur Begegnung. Und dann dieser Auftrag, in dem Gott sagt, Elia, ich will, dass du mitmachst. Ich will, dass du meinen Auftrag erfüllst. Ich weiß nicht, wie dir es heute Morgen geht, hier in deinem Stuhl. Deinen Gedanken. Aber der Gott, der dem Elia auf dem Horeb begegnet, ist der, der gesagt hat, dass er dort ist, wo zwei oder drei beieinander sind, in seinem Namen. Wir sind heute Morgen hier eine ganze Menge mehr. Gott ist interessiert an dir. Vielleicht möchte er fragen, warum bist du eigentlich heute Morgen aufgestanden und in den Gottesdienst gegangen? Einfach nur, weil im Kalender Sonntag stand? Einfach nur, um nicht heute Nachmittag mit einem schlechten Gewissen kämpfen zu müssen? Warum bist du hier? Vielleicht wäre es spannend, sich mal eine ehrliche Antwort durch den Kopf gehen zu lassen. Nicht nur durch den Kopf, sondern zu sagen. Und dieses Wagnis einzugehen, dass Gott nicht bei dieser Frage stehen bleibt, sondern dass Gott kommt. Und dass Gott mir begegnet. Und dass Gott dir vielleicht heute Morgen sagt, du, ich will, dass du in meinem Team mitmachst. Ich habe einen Auftrag für dich. Geh. Urlaubsreif. Wir könnten vermutlich lange zusammen sein und uns darüber austauschen. Ich würde gern an dieser Stelle von Elia einfach lernen. Lernen, dass ich auch dort, wo der Frust so sein Maximum erreicht hat, dass ich mit Gott im Gespräch bleibe und sage, Gott, ich will nicht mehr.
mach du meinem Leben ein Ende. Aber dass ich mich auch abholen lasse von Gott, anreden, fragen lasse. Und dann erlebe, dass dort, wo Gott an mir vorübergeht, dass nicht mehr meine Befindlichkeit das Entscheidende ist. Nicht mehr das, was ich an meinem Akkustand ablesen kann, sondern dass Gott mich gestärkt hat, dass Gott mich ernst genommen hat, auch in meiner Niedergeschlagenheit, auch in meiner Begrenztheit, meiner Fehlerhaftigkeit, weil er weiß, darauf kommt es nicht an. Das ist ja für ihn nichts Neues. Aber Gott will mir begegnen und mich beauftragen, neu beauftragen. Und mit einem Schmunzeln, zumindest stelle ich mir das so vor, sagt Gott so ganz zum Schluss noch: Übrigens, Elia, das sind noch 7000 in Israel. So ganz allein bist nicht. Vielleicht tut uns das auch gut zu hören. Ja? Wenn mein Horizont so eng wird und ich denke, eigentlich mach's nur ich richtig. Und Gott sagt, schon recht, schon recht. Ich will dir nur zeigen, da 7000 sind noch da. Also nicht mal nur die 100, viel, viel mehr sind noch übrig. So ganz allein bist nicht. Amen.